willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Auch diese Woche wieder
Simon.
Mit unserem... Ja? Was war das denn gerade?
Scheiße, ich wollte dir den vorwegnehmen, aber ich bin so gewohnt, dass dann Simon kommt. Das ist doch bescheuert. Ja, hi Lukas.
Ja, hallo Simon. Auch diese Woche wollte ich gerade sagen, wieder mit unserem berühmten Wandergitarristen Simon Mallow.
Lukas. Ja, freut mich auch, dich zu sehen, ey.
Alte Knalltüte. Tja, was macht die Musik?
Ja, die Musik macht gar nicht so viel. Ich bin ein busy Kerl, ja, hab gar nicht so viel Zeit für Musik im Moment, Lukas. Ja,
aber ich frage mich auch, warum sehe ich bei dir eigentlich im Hintergrund eine Nerf Gun und keine Gitarre?
Ja, liegt auch eine im Wohnzimmer und hier auf meinem Schreibtisch liegt auch eine. Und
also er meint jetzt Nerf Guns, ja? Er zeigt gerade Nerf Guns. Er meint keine Gitarren.
Ja. Ach so, ja genau, also diese... Aber muss ja auch sagen, von der Endstrike-Serie, ja, gibt es ja auch verschiedene Serien. Die Endstrike-Serie finde ich echt toll. Ich mag halt auch die Farben ein bisschen.
Also du spielst mehr mit Nerf Guns als mit Gitarren.
Nee, also doch schon. Aber ich muss sagen, nee, ich muss auch mal wieder anfangen mit Musik. Aber bei dir hängen ja die Gitarren und die Kabel da alle lustig im Hintergrund. Das Kabel unten links, das ist katastrophal. Das ist ja voll der Salat.
Deine Mutter ist katastrophal. Was wolltest du gerade fragen?
Ja, wie sieht's denn da dir musikalisch eigentlich aus? Also, ich habe jetzt auch schon lange nicht mehr auf deinen Soundcloud-Kanal reingeschaut. Ja? Gibt's übrigens, Leute? Oder gibt's den noch?
Ja, den gibt's noch. Ich habe tatsächlich gerade was hochgeladen.
Hast du da was hochgeladen?
Ja,
ja echt?
Ja, voll verrückt, ey.
Brech doch mal eine Lanze dafür, Mann.
Ich kann dafür jetzt meine Lanze brechen, ja, unter luxens-musik.de. Luxen mit X. Findet man so ein bisschen Musik von mir. Und zwar habe ich letztens abends im Auto mir eine Folge von Tischgespräche angehört, vom Tischgespräche-Podcast von Malte und Knut, die Reformation für heute wieder entdecken. Und da ging es um die Frage, das ist Folge 14, was ist eigentlich mit dem Gefühl? Ne? Also was ist, wenn ich Gott nicht mehr fühle? Und super schöne Folge, fand ich cool. Und das hat mich so ein bisschen inspiriert. Und dann habe ich mich irgendwie abends oder eigentlich nachts hier noch so kurz vor 12 noch mit der E-Gitarre, ne, wenn man die nicht verstärkt, geht das ja, in der Wohnung hingesetzt und habe ein bisschen gespielt und irgendwie kam da so innerhalb von wenigen Minuten so ein Lied zusammen und das habe ich dann gleich am nächsten Morgen einfach mal mit meinem transportablen Rekorder aufgenommen und mal hochgeladen. Ja, hör mal rein.
Geil, ich bin gespannt, Lukas, das werde ich nachher mir noch geben.
Ja, viele wissen ja auch gar nicht, woher das Lied in unserem Eingang kommt, unser Eingangssong.
Ja, das und stimmt. Simon, ich glaube, es hat auch noch... keinen interessiert.
Nee, es interessiert, also glaube ich, auch überhaupt gar keinen, weil keiner weiß, dass es ein Lied ist und weil die meisten denken, was soll dieses scheiß Saxophon da? Aber das Saxophon ist gar nicht im Original.
Tatsächlich haben mir ein paar Leute gesagt, dass es so ein bisschen so fancy 90s klingt.
Ja, so sind wir. Fancy aber, 90s.
Ja, richtig. Straight wir out sind 90s. Retro, was seid ihr? Ja?
Genau.
Ja, das gibt tatsächlich eine Geschichte zu der Melodie. Ja, da hängt tatsächlich eigentlich ein ganzes Lied dran.
Wenn ihr dazu Näheres wissen wollt, Hashtag Sonderfolie. Ja.
Tada.
Das war nochmal, darüber könnten wir uns mal unterhalten, Simon. Wir könnten uns mal über Musik unterhalten.
Ja, ich finde, das war auch echt
bewegend. Und Lieder schreiben und dieses Lied.
Ja, gut. So machen wir das.
Ja.
Deswegen steigen wir mal in den Bibeltext ein.
Genau, falls uns jemand danach fragt, unterhalten wir uns mal darüber in einer Sonderfolge. Ja, Bibeltext, ein super Stichwort, Simon. Du willst uns heute vorlesen aus Markus 6, die Verse 39 bis 44.
Und er gebot ihnen, dass sich alle lagern, tischweise, auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, dass sie sie ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Männer.
Also 5000 Männer haben die Brote gegessen. Ne? Wenn das mal nicht ein bärtiger Bibeltext ist.
Ne? Das gut, dass ihr nicht gehört habt, wie elendig ich versucht habe, gerade das einzusprechen.
Der Schwamm drüber, das hat keiner gehört. Das ist alles inzwischen schon geschnitten.
Ja.
Wie geschnitten Brot.
Wieder vor dem Jingle, ey.
Na, nee. Nein. Da habe ich überhaupt gar nicht dran gedacht. So. Also, Jesus gebietet. Ja. Ja, Jesus gibt ein Gebot und sein Gebot ist, legt euch hin. Ja. Tischweise.
Tischweise.
Wie legt man sich denn tischweise hin, Simon?
Ja, das ist ja, das vor allem, ja, legt euch tischweise und dann legen sie sich tischweise und tischweise heißt 100 bis 50 bis 100 Menschen, also Männer. Das ist ein großer Tisch.
Ja, das ist ein ziemlich großer Tisch. Naja, also tischweise meint ihr sozusagen in so Runden, so wie wenn man am Tisch sitzen würde, ne? Wobei die Leute ja in der Antike, wie wir schon mehrfach besprochen haben, ja am Tisch liegen. Ja, die chillen ja immer heftigst beim Essen und sie legen sich jetzt also in Gruppen, wie man auch zu Tisch liegen könnte. Aufs grüne Gras, auf die grüne Wiese.
Was total interessant ist, weil man ja hier die Hirtenanalogie nochmal aufmachen kann, dass Jesus sie auffordert, wie die Schafe, sich doch bitte einfach ins grüne Gras zu schmeißen.
Ja, das stimmt, super. Das ist natürlich schön, ja. Auf der grünen Wiese.
Oder und was du das, oder waren das die Typen von Hart, aber herzlich, die davon gesprochen haben, wie Schafe sich bewegen, wenn sie unbeobachtet sind?
Ich war das.
Du warst
ich.
Das.
Ich. Ja, Lukas. Das war noch nicht diese Jungs da aus Schleswig-Holstein. Nee. Nee.
Das war Hamburg, ja.
Ja,
Hamburg. Hamburg. Ja.
Genau. Also, die mäandern nun also auf das Gras und legen sich da so hin. Und sie setzen sich in Gruppen zu 100 und zu 50, ja. Hm. Also, wir haben letzte Woche festgehalten, die Nummer mit den 200 Silbergroschen ist das erste Mal, wo man merkt, wenn man das nur hört, ja, und den Text noch nie gelesen hat, dass es eine Menge Leute sein müssen. Ja, und jetzt sind es mal so locker so Tischgruppen, ja, von 150. Wobei, ich denke gerade, also wenn man so mal so an heutige orientalische Hochzeiten denkt, ja, da bist du ja ständig in Großfamilien auf irgendwelchen Hochzeiten eingeladen, ne? Weil wenn dein über drei Glieder entfernt ist der Cousin, ich weiß gar nicht, wie man das alles nennt, irgendwie heiratet, dann bist du ja mit eingeladen. Und da ist ja eine Hochzeit mit 200 Leuten schon wenig. Ja? Dann können es tausend und mehr werden, die kommen. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es gar nicht ganz so ungewöhnlich ist, wenn du 50 und 100 Leute an so einer Tischrunde hast. Ich stelle mir da halt so eine riesen Hochzeit vor.
Also waren es halt die fünf Familien aus der Gegend sozusagen, die da jetzt sitzen.
Na, das habe ich jetzt auch nicht behauptet. Gleichzeitig muss man ja auch beachten, dass in der Zeit einfach noch extrem wenig Menschen auf der Welt sind. Ja, also es sind ja eigentlich ziemlich kleine Dörfer und kleine Gegenden. Hier ist ein Ballungsraum jetzt. In Galiläa gibt es halt viele Dörfer und so und die Leute strömen zusammen, aber es sind eigentlich immer ja kleine Großfamilien, hast du schon recht. Aber schon bemerkenswert, dass so viele hinzukommen, dass es Gruppen von 100 und 50 gibt.
Mhm. Ja. Und was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, also da greifen wir jetzt ja nicht vorweg, wenn wir sagen, dass es halt Männer waren. Zumindest wird es hier ja von Männern gesprochen. In anderen Übersetzungen meine ich doch, dass da nochmal so erwähnt wird, dass eigentlich ja an einem Mann dran hängen auch noch Frauen und Kinder. So.
Also Moment mal, du hast letzte Woche was gesagt, das finde ich jetzt sehr passend. Ja. Sexismus.
Danke.
An einem Mann dran hängen Frauen und Kinder. Ja.
Ich breche ja nur aus dem biblischen Kontext. Ja,
genau. Ja, das machen alle Fundamentalisten. Sie noch den biblischen Kontext.
Mann, das kann auch nur verlieren, ne?
Nein, ist okay. Der Mann als goldene Gans, an dem alle festhängen. So, okay. Ja. Also du willst da darauf hinaus, dass das wahrscheinlich nicht nur 5000 Leute sind, wie Vers 44 sagt, sondern
mindestens
25.000.
Ja, mindestens. Ne, wenn jeder eine Frau hat und vier Kinder, was eher ungewöhnlich ist, weil meistens hatten sie mehr Frauen und mehr Kinder, dann ist das abgefahren. Das werden so vielleicht ja 25.000 Menschen sein. Hat Jesus zu denen gesprochen ohne Mikrofon?
Respekt. Ja, Kleinstadt, ne?
Und es ist halt quasi Rathenow.
Heute, das heutige Rathenow.
Ja, das heutige, nicht das Rathenow vor 20 Jahren.
Stell dir mal vor, Jesus würde heute im heutigen Rathenow vor der ganzen Stadtbevölkerung sprechen. Schöne Vorstellung einfach.
Ja. Okay. Die muss mal klein sagen, ja, die Rathenower sind ja auch so krass, da kann ich mir auch direkt vorstellen, die werden dann hätten dann aber auch gleich die Revolution begonnen, wenn der hier nur mit drei Broten und vier Fischen gekommen wäre. Aber die sind toll, die sind entspannt. Ja. Also ich mag auch Rathenow. Mag ich? Ja, mag ich. Ist halt meine Heimat auch. Die setzen sich jedenfalls hin, ja, und sind unendlich viele. Und was macht also der Jesus als nächstes?
Er nahm die 5 Brote und 2 Fische. Also nochmal aus der Sicht der Jünger, ne? Die Jünger sind zu Jesus gegangen, weil Jesus sich keine Gedanken um den Abend und das Essen gemacht hat, ne? Er hat einfach gepredigt. Und vielleicht haben sie ihn sogar unterbrochen und haben irgendwann gesagt, Meister! Time out, ja, time out, mit dem bekannten Zeichen, ja, dem Stopp-T. Time out, brother, Essen, ja. So, und Jesus sagt, na, macht ihr das schon? Und na, wir haben aber gar kein Geld. Und Jesus sagt, ja, aber ihr habt doch 5 Brot und 2 Fische. Und die Jünger stehen da und denken, hä, ja, und und dann sagt Jesus, okay, setzt euch erstmal alle hin, ja, zu Tischen. Und dann fangen die Leute wie Kinder im Schulunterricht an, sich schon zu bewegen. Und Jesus schreit noch so unter, okay, immer so 100 oder 50.
Also ich denke, vor allem werden halt die Jünger auch mega eingebunden gewesen sein, ne? Also die werden sich da, weiß der Geier, wie lange eine Zeit verbracht haben, um diese Menge tatsächlich da so hinzubringen, dass sie sich da alle quasi aufreihen.
Du meinst,
dass
hier so wie so Hütehunde durch die Gegend rennen, übers grüne Rasen?
Ja, genau. Und das ist ja auch schon mal so, stell dir doch mal die Situation vor, du bist da jetzt und stehst tatsächlich vor diesem Problem, der Jesus, der macht jetzt so eine völlig durchgeballerte Nummer und du musst jetzt diese Meute, die tatsächlich hungrig ist, dazu bringen, dass sie sich jetzt alle hinsetzen. Der fragt auch immer, gibt's denn was zu essen? Und dann sagst du, ja, gleich, kommt gleich, setzt euch schon mal hin. Und es ist so unangenehm, weil du einfach denkst, Alter, das ist doch voll scheiße. Ja, und jetzt musst du das da durchsetzen, dass sie sich hinsetzen und die Leute murren wahrscheinlich natürlich auch ein bisschen.
Das ist voll so wie auf Jugendfreizeit, ja, da ist es schon schwierig genug, wenn du mit 4 Gruppenleitern, ja, und 15 Jugendlichen irgendwo auf einer Kanutour unterwegs bist und sagst, okay, setzt euch jetzt mal hin, wir wollen jetzt essen, wir starten gemeinsam und erstmal, ja, keine Ahnung, wir haben irgendwie die Hälfte des Brotes ist nass geworden oder so, erstmal nimmt jeder nur eine Scheibe, ja, damit wir irgendwie hinkommen. Ja, und dann gucken wir, wie viel übrig ist. Und dann kann jeder, und am Schluss werden bestimmt alle satt, aber ganz gesittet, ja. Du kriegst schon diese 15 Jugendlichen kaum unter Kontrolle, zu viert, ja. Das ist ein guter Betreuungsschlüssel. Ja, das heißt, du hast immer ungefähr 4 Leute, für die du zuständig bist. Die Jungs haben, wenn wir von 25.000 ausgehen, grob gerechnet, etwas über 2.000 Leute, für die sie jeweils zuständig sind.
Jeder Einzelne, ja.
Jeder Einzelne.
Es ist total, also und dann denkst du ja auch noch, hinten dran hängt halt nicht mehr eine Scheibe Brot pro Person, sondern eher so ein Krumen vielleicht. Ja? Kann jeder mal
aber
so.
Aber es wird nicht berichtet, dass sich das Volk irgendwie beschwert oder so, weißt du? Die denken sich einfach, oh, jetzt hat er gepredigt, mal gucken, was jetzt kommt. Ja. Die legen sich hin und warten einfach.
Genau, aber diese Angst davor, dass einfach eine krasse Enttäuschung jetzt passiert, also würde ich jetzt als Jünger haben.
Ja, oder halt auch so viel Stress, dass du gar nicht daran denkst. Inzwischen wissen sie ja, dass sie ein bisschen was von Jesus erwarten können. Sie sind ja gerade mit Jesus eigentlich zusammengekommen und haben ihm erzählt, was sie alles Krasses selber vollbracht haben. Mhm. Ja, und sind total begeistert. Jesus wird sie ein bisschen zurechtgewiesen haben, gesagt haben, nächstes Mal macht ihr das und das vielleicht noch ein bisschen anders, aber cool, dass ihr es gemacht habt. Und jetzt ist der Meister wieder in Charge, ne? Und die Jünger, die gerade noch alles selber so in der Hand hatten, die müssen jetzt einfach mal mitmachen und stehen wahrscheinlich auch zwischendurch mal da und denken sich, Alter, was für eine verdammte Scheiße. Morgen steht das hier alles in der Zeitung.
Ja, genau. Und da macht Jesus ja so eine krasse Nummer. Und diese krasse Nummer, die ist für mich ja immer dieses, ist für mich selbe Kategorie wie, ich gehe auf die Straße und sage, hey, gehst zum Rollstuhlfahrer und sagst, hey, kann ich für dich beten, damit du wieder laufen kannst. Na klar. Also weißt du, das ist halt so krass, weil du dich so angreifbar machst, weil du offensichtlich etwas machst, das einfach komplett scheitern kann. Jesus stellt sich hin und sagt, danke Jesus, ach nee, danke Jesus, sagt Jesus.
Das ist, ja.
Er sagt, danke J für die Brote.
Und damit sagt er quasi auch, danke Jesus, super. Ja, Brandenburg ist so Jesus, eine gute Sprache. Brandenburgisch ist wie Englisch, ja. Ein Wort, das irgendwie immer passt.
Universell.
Ja, so wie cool. Ja? Naja, man kann es auch anders lesen. Denn man kann auch sagen, also läuft auf dasselbe hinaus, ne? Aber man kann auch sagen, Jesus macht eigentlich in dieser Situation, in der alles total absurd ist, ja, etwas total Normales. Er nimmt die Brote und er dankt dafür. Mhm. So wie immer. So wie das jeder Hausvater unter den Juden machen würde. Nimmt er einfach das Brot in die Hand, ja, sagt, danke Gott für die Speisen, die wir haben, nimmt die Fische in die Hand, sagt danke, schaut zum Himmel, zeigt damit an, woher er das hat und er bricht die Brote, das heißt, er teilt sie, ja, und zeigt damit an, dass jetzt das Essen beginnt, dass es für alle da ist.
Ja.
Also er macht eigentlich was ganz Normales. Ne?
Genau, und das Verrückte an dieser Geschichte ist, dass halt die Geschichte überhaupt nicht beschreibt, was dann passiert. Es wird halt aufgeteilt, das wird erklärt, es wird halt verteilt, aber es wird halt nicht... Ne, man versucht sich jetzt vorzustellen, ja, wie stelle ich mir das vor? Ich breche vom Brot ab, dann wechselt Brot nach, ich breche vom Brot ab, dann wechselt Brot nach, ich breche vom Brot ab, dann wechselt Brot nach. Ich habe mir das wirklich versucht so vorzustellen, wie ich mir halt einfach alles versuche vorzustellen. Mhm. Und dann und rennt mit, das ist halt ein Wunder, kann man sich halt nicht vorstellen und so. Kann man sagen, ja, wenn ich halt letzte Woche sage, Jesus ist auferstanden und rennt mit überall Löchern im Körper rum, dann kann ich auch sagen, Brot wächst nach, ja. Aber das ist jetzt auch, also ich weiß nicht, das ist jetzt eine Auslegung, ich glaube, die haben alle schon mal gehört, deswegen komme ich mit einer anderen um die Ecke.
Boom.
Ja. Und jetzt halten sich bitte alle fest, ja. Jetzt wird es nämlich sehr liberal. Folgendes ist passiert. Oh. Jesus.
Oh. Ja.
Jesus bricht die Brote, dank dem Herrn, und fängt an, dieses Ding, diese Brote zu verteilen und die Fische. Und die Menschen sehen die Nummer und sehen Jesus an und haben Jesus predigen hören und haben Jesus Wunder tun sehen und sehen, wie treu er das, was er hat, gibt, ja, in die Menge. Und die Menschen sehen das und holen ihr eigenes Essen raus und teilen das untereinander auf bei den Menschen. Und zwar alle an jeden in der Umgebung. Ja, da wird nicht gefragt, kenn ich dich, gehörst du zu meiner Familie? So, sondern alle kriegen zu essen. Das wird so eine riesen geile Nummer, wo alle Menschen miteinander sind, sich begegnen, miteinander sprechen und vielleicht auch ein bisschen über die gute Predigt reden, ja, und Gemeinschaft haben. Und das ist eine starke Gemeinschaft. Da sind Leute, die haben gar nichts. Da sind Leute, die haben mega viel. Es wird verteilt. Und am Ende wird hier beschrieben, wie einfach irrsinnig viel Essen übrig bleibt. Das heißt, was hier passiert, ist das Wunder, dass Menschen unaufgefordert teilen, und zwar so richtig.
Und das hältst du für eine neue Auslegung?
Nö, aber ich habe sie mir tatsächlich ausgedacht, ohne etwas darüber gelesen zu haben vorher. Deswegen ist es meine.
Okay, du bist ein schlauer Mensch der Neuzeit, denn diese Auslegung wurde das erste Mal, ich glaube, im 18. Jahrhundert im Zuge der Aufklärung aufgebracht, als man gesagt hat, Wunder kann es nicht geben. Mhm. Also mussten die Leute sich da irgendwas schon mitgebracht haben. Das Ding an der Sache, also ich find die Auslegung, ne, aus deinem Munde sympathisch, ja, weil ich weiß, dass es nicht daherkommt, dass du denkst, Wunder sind ja Bullshit, das kann man ja gar nicht glauben oder so, sondern weil es natürlich was Ausdruck darüber, dass die Leute was gelernt haben dann von Jesus und ne?
Ja.
So. Für mich ist der Punkt an der Stelle, es gibt hier irgendwie keinen Anhaltspunkt. Hier steht zwar weder, hier ist ein Wunder passiert, ja, noch steht hier, die Leute haben was mitgebracht, ja, sondern es wird eigentlich ziemlich sehr der Punkt unterstrichen, dass nichts da ist, ja, und dass die Leute eigentlich losgehen müssten, dass die Jünger da ein Problem sehen und so. Und ich glaube, wenn das so gewesen wäre, dass die Leute was ausgepackt haben, dann hätte Markus das ganz deutlich aufgeschrieben und auch geschrieben, weil Jesus so gepredigt hat, dann hätte er auch Predigtinhalte mitgebracht. Dagegenüber ist aber das Gleichnis so aufgebaut, dass es diese steigende Spannung hat, ne? Also am Anfang heißt es, ganz viele Leute rannten da um ihr Leben, haben wir gesagt. Ja, kann man sich vorstellen, dass sie nichts mitnehmen. So, die rennen dahin, um Jesus zuvorzukommen. Sie schaffen es sogar, obwohl die anderen übers Meer fahren. Und dann heißt es erstmal, es waren viele, ja? Und dann heißt es, 200 Silbergroschen würden sie brauchen. Vielleicht ist auch übertrieben, aber ne, weiß man nicht, was die Jünger sagen. Und als nächstes, ja, dann irgendwie die Nummer, dass sie sich zu 100 und zu 50 ins Gras setzen. Also merkt man, oh, es sind ganz schön viele. Und am Ende des ganzen Gleichnisses steht, es waren 5000 Mann. Es ist halt aufgebaut nach so einer, nach einer Wunderstory, so nach dem Motto, es wird immer dramatischer und am Ende denkst du, meine Fresse, wie kann denn sowas gehen? Und er formuliert das nicht so nach dem Motto, und Jesus hatte das Brot vermehrt. Das steht ja nirgendwo. Aber das ist ja das, auf das man kommt aus dieser Dramatisierung. Von daher würde ich sagen, das ist eher im Bibeltext angelegt. Aber wie wir das jetzt auslegen, wie wir das verstehen, das sollten wir uns nicht vorgeben lassen, einfach weil Leute schon immer gesagt haben, und Jesus kann Wunder tun und Brot vermehren und wenn du dich nur richtig anstellst, dann tut er das auch für dich. Du musst nur richtig vertrauen.
Ja.
Oder hältst du an deiner aufklärerischen Position fest?
Was willst du denn, Junge?
Repent, kehre um, Simon!
Ja, weißt du, ich kann mir das auch vorstellen, dass das dann irgendwie passiert ist. Mich hat tatsächlich immer so ein bisschen gestört, dass es halt aber auch nicht kommentiert wird, dass hier gerade ein krasses Wunder passiert ist. Ja, genau, du hast recht. Alles weist so ein bisschen darauf hin, dass die nichts dabei hatten. Aber ja. Es ist auch so, ach ja, da sind jetzt okay, bevor es ein Wunder passiert. Hm, ja, die müssen es nicht mal kommentieren. Das ist halt voll. Ja. Da ich mir so, ja, auch da wird es ein bisschen unterkommuniziert. Es ist halt nicht nur eine Kommunikation, also da fehlt nicht die Kommunikation, dass die Leute was mitgebracht haben. Also es stimmt, es fehlt, wenn es so wäre. Aber es fehlt halt auch, dass kommuniziert wird, dass ein Wunder passiert ist. Das ist
nämlich
der Punkt.
Naja, wobei das, genau, wenn das so ist, ist immer, und ich finde ja spannend, wieder diese Geschichten so einfach mal ohne diese ganzen Zwischenüberschriften zu lesen. Und hier kommt ja immer die Speisung der 5000, da weißt du, wow, das Wunder, wo Jesus die 5000 gespeist hat. So, aber dieser Text, der läuft ja so einfach fort und dann denkst du halt so, und die Brote gegessen hat, waren 5000 Männer und in der nächsten Story geht's dann weiter und alsbald trieb er seine Jünger in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren, so nach dem Motto, so, jetzt geht mal, Jungs, bumm, ja, steigt's ins Boot, so, fahr mal ab.
Ja, und das stimmt, Lukas. Aber das ist für, also du sagst jetzt für dich aber auch so, weil du halt sagst, wenn da steht die Speisung da 5000, dann ist das für dich explizit eine Wundererzählung, weil das nämlich, das ist halt, was du aus deiner Jugendzeit kennst, so diese Argumentation. Und jetzt komme ich halt an und sage, ich kenne diese Argumentation halt nicht. Ja, ich kenne nur, also mein explizites Bibelwissen habe ich halt, weil ich halt mich in die S-Bahn gesetzt habe mit meiner Gideon-Bibel und die gelesen habe so. Und da lese ich dann die Speisung der 5000, da macht bei mir gar nichts Klick, verstehst du?
Ja,
da lese ich halt den Text und denke, oh krass, wie soll ich mir das vorstellen? Und dann habe ich halt für mich zwei Erklärungen, ja, der durchlöcherte Jesus, der kann auch sowas. Meine zweite Erklärung ist, das ist für mich krass, ja, ich finde das extrem wundersam, die zweite Erklärung, weil mir mega das Herz aufgeht bei der Geschichte möglich, bei der Möglichkeit der Geschichte, dass die untereinander Gemeinschaft haben. Natürlich möchte man lieber die Blitze aus dem Arsch haben, aber für mich ist halt Gemeinschaft der Shit. Ich gehe da total ab drauf, ja, und für mich ist das so, da raste ich aus, das ist so gut.
Ja, aber
deswegen,
wie würdest du
Deswegen sitzt der Simon mit 22 in der S-Bahn und denkt, wie geil ist die zweite Möglichkeit? Halleluja! Wirklich! Da muss mir keiner mit irgendeinem Wachsebrot kommen. Verstehst du?
Ja. Na, ich wollte ja nun gerade nicht darauf hinaus, dass die Überschrift das Ding ist, sondern eben gerade, dass es so, wenn es ein Wunder ist, ja, was hier geschehen ist, also was hier beschrieben wird, ein Wunder in dem Sinne, dass etwas passiert, was von Gott kommt, ja, was Gott tut. In dem Sinne kannst du auch deine Story als Wunder auffassen. Dann ist es doch bemerkenswert, dass es einfach so im Fließtext fast untergeht, dass da eben gerade kein großes, hey, guckt mal alle, Jesus tut Wunder, wie krass ist er denn, sondern dass es so eine Nebensächlichkeit ist. Das gehört eben dazu, dass Gott solche Dinge tut und in diesem Fall auf eine besondere Weise. Dass das Gleichnis irgendwie besonders ist, das wird ja dadurch auch klar, dass es in allen vier Evangelien auftaucht und dass es dann auch in Matthäus und Markus jeweils noch ein zweites Speisungswunder mit 4000 bzw. 3000 Menschen gibt. Aber hier ist es eben halt so extrem abgekürzt. Und dann frage ich mich aus der Sicht, dass es hier tatsächlich um eine Brotvermehrung geht, also darum, dass das Brot nicht aufhört, warum das so ist, dass das so nur da am Rande passiert. Kann ich noch nicht ganz beantworten. Was ich aber sehe, ist, die ganze Geschichte ist ganz früh angelegt. Ja, wir haben uns darüber unterhalten, wie Jesus sagt, geht an eine einsame Stelle, macht Urlaub, Leute, ja, und chillt mal. Denn sie hatten nicht genug Zeit zum Essen. In Klammern, sie hatten 5 Brote und 2 Fische und hatten derbe Bock auf den Scheiß. Ja, jetzt fahren sie an diese einsame Stätte, die Massen an Leuten strömen zu, sie denken sich, scheiße, Jesus predigt auch noch, stundenlang. Sie gehen zu Jesus hin und sagen, Digga, wird jetzt langsam mal Zeit fürs Essen, schick doch mal die Leute weg, die sollen sich was zu essen kaufen. In Klammern, dann können wir endlich Ruhe haben, wir können was Schönes essen, alles ist schicki. Ja, Jesus sagt, ach, kümmert ihr euch doch ums Essen. Erste Reaktion der Jünger, wenn sie so denken wie ich, ja, könnte ich mir in diesem Fall schon mal vorstellen, Alter, was fällt dir ein? Ja, ich soll mich um deren scheiß Essen kümmern. Ich hab Hunger. Ich hab 5 Brote und 2 Fische. Wie viel habt ihr denn? Oh, das müssen wir nachgucken. Ja, als ob wir es nicht wüssten. Ja, wir gucken jetzt mal nach. Oh, es sind, Meister, 5 Brote und 2 Fische. Das würde kaum reichen. Ja, und dann bringen sie diese 5 Brote und 2 Fische zu Jesus und dann checken die Jünger, ey, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, dann muss ich keine Angst haben, dass ich keinen Urlaub krieg, keine Ruhe krieg, nichts zu essen habe und alle anderen Vorteil vor mir haben, weil Jesus die Liebe hat oder was auch immer. Es sagt für mich ein bisschen was über Mitarbeit in der Gemeinde aus. Ja, wenn du Leben als Gläubiger, wenn du mit Gott unterwegs bist, dann denkst du manchmal, scheiße, ich verhungere und die ganzen anderen Leute, für die ich da bin, denen geht's richtig geil. Ja, und ich soll mich auch noch darum kümmern, dass die, wenn die nichts mehr haben, noch mehr kriegen. Und ich treffe immer wieder Leute, die sagen, ich kann das nicht mehr ab. Ja, als Christ musst du immer wieder zurückstecken und musst dich um alle anderen kümmern und wann komme ich mal? Das Wunder, was hier passiert ist, als sie das, was sie haben, nutzen, da erfüllt Gott es mit Kraft und da gibt Jesus immer mehr. Und ich finde, das hat schon eine starke Tendenz dahin, nicht zu sagen, ey, mach mal, Gott wird dann schon irgendwie handeln oder sowas, sondern setz ein, was du hast und vertraue aber darauf, dass Gott mehr gibt. Ja, Die Jünger kreisen sich vorher um sich selber. Und Jesus lehrt sie, sich nicht um sich zu drehen, sondern um die anderen. Und der eigentliche Witz ist für mich nicht, dass die Leute anfangen, irgendwas rauszugeben, was sie irgendwo in ihren Taschen haben, von denen gar keiner was erzählt, sondern dass die Jünger den Scheiß, den sie haben, endlich mal rausgeben. Bei denen passiert das Wunder, dass sie teilen.
Ja, dann da bin ich raus. Geil. 1-0. Ja. 100 Punkte.
Was, du bitte? Was? Da bist du raus?
Ja, nee, ist geil. Ich bin fertig. Ich hab nichts mehr zu sagen.
Du Arsch. Verweigerungshaltung.
Nee, ich. Jetzt kann man mich natürlich im Podcast nicht sehen, aber der Simon sitzt hier und lächelt. Ja, kann man jetzt auch ja, nicht das sagen, stimmt, dass ich hier in die Fresse ziehe und denke, Lukas. Geil. Geile Auslegung. Ja, über wie viele Folgen hinweg. Geil, Alter. Ich beneide dich für sowas, ja? Wie du einen Bogen spannst. Das war gerade ein. Also in mir im Kopf ist gerade ein Bild aufgegangen. Also ich finde meine Bauernauslegung auch schön, ja, ja. Aber ja, du scrollst halt da im Textraum, ist richtig. Ich finde meine Bauernauslegung auch schön, aber das ist vollendet, würde ich sagen.
Für mich hat es einfach was zu sagen, dass die Jünger genauso Panikköpfe sind wie wir. Ich hoffe ein bisschen, ja, dass sie nicht einfach so über uns drüber schweben, sondern dass wir auch ein bisschen so Anteil daran haben, wenn wir so Panne sind, wie wir sind. Und dass die Jünger einfach von Jesus immer mal wieder ungefragt einfach so eine krasse Gnade bekommen, so einen Segen, dass sie was Neues lernen und auf einmal merken, krass, ey, wenn ich das, was ich habe, Gott zur Verfügung stelle, dann macht er was daraus. Und ne, man kann das jetzt scheiße predigen und sagen, ey, du musst einfach nur immer aktiv sein und alles tun und Gott wird es schon füllen und so. Keine Frage, daraus kannst du die Leute tot predigen, ja, die kommen am Ende, kommen die aus der Arbeit nicht mehr raus, ja, und das ist scheiße. Darum geht's mir nicht, ne. Aber Gott macht ihnen in dem Moment klar, dass sie in dieser Situation, ja, so nah, wie sie mit Jesus sind, echt wirklich keine Angst zu haben brauchen. Aber die Jünger, die sind so nah an Jesus dran, wie wir das immer gerne in irgendwelchen Songs besingen, ja. Die sind da, die sehen ihn vor Augen. So. Und die haben Angst, dass sie nichts zu essen haben. Und Jesus sagt, ey, genau darum geht's doch in dem Glauben an mich. Dass ich bei dir bin. Und dass ich der Hirte bin. Du bist der kleine Hirtehund, ja, der hier durch die Gegend springt, die Massen organisiert. Und du teilst dann auch aus. Aber weißt du was? Die zwei Fische, die verteile ich. Ich stelle mir so vor, wie Jesus mit so einem kleinen Tellerchen, so Barbecue-mäßig. Ja. Er gab sie den Jüngern, dass sie austeilten, die Brote, und die zwei Fische teilte er unter sie alle. Und noch ein kleines Häppchen dazu. So. Und am Ende bleibt mehr übrig, als vorher da war. Und dann denken die Jünger sich doch einfach nur, verarsch uns doch nicht. Und beten ihn an. Weißt du, dazu regt mich der Text an, halt am Schluss zu sagen, weißt du was, Gott, ich erwarte gar nicht von dir, dass du sowas mit mir vollbringst. Es gibt genug Situationen, in denen ich merke, dass ich zu scheiße bin, um meine 5 Brote und 2 Fische zu teilen und mich so krass um mich selber drehe. Aber ich preise dich für die Momente, in denen ich irgend so einen lepprigen Fisch irgendwo reinschmeißen kann und du daraus ein Wunder tust. Nicht, weil ich das so geil erwartet habe, sondern weil du so bist, dass du sowas machst. Und am Ende zählt jemand und sagt, hey, Moment mal, sind das hier nicht 5000 Männer und Frauen und Kinder dazu? Das Wunder ist am Schluss passiert, ganz nebenbei. Ja, in dem Sinne kann ich dir beipflichten. Also ich glaube, hier geht's nicht darum, dass hier ein krasses Wunder passiert. Jesus sagt nicht, wo, aber Kadaver, Trommelwirbel, pass mal auf, wo, da ist das Brot. Sondern das Wunder ist nebenbei passiert, als die Leute einfach nur Jesus vertraut haben. Nicht, weil sie wollten, sondern weil Jesus ihnen das Wort im Mund umgedreht hat und gesagt hat, gebt ihr ihn zu essen. Das ist Gnade, Mann.
Ja. Es ist schade, dass du und deine Frau nicht nach Berlin zieht. Es ist immer wieder eine Offenbarung, mit dir diesen Podcast zu machen.
Für mich auch, Simon. Ich habe doch alles nur von dir gelernt.
Ach, geil. Das ist geil. Da muss ich echt nochmal drüber nachdenken gehen, Mann.
Ja.
Tja, ich weiß auch nicht. Ja. Hast du noch was zu sagen?
Du, ich habe überhaupt nichts mehr zu sagen. Ich habe schon viel zu viel gesagt.
Dann, Leute, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es war schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Ja, wir freuen uns sehr, dass ihr immer uns über die Schulter hört und zuschaut und mitdiskutiert und voll dabei seid. Denn es ist ja letztlich so, Simon und ich, wir unterhalten uns sehr gerne. Es ist nicht das Praktischste, immer dafür ein Mikro vor dem Mund zu haben, aber es ist echt einfach krass, was in der Bibel drin steckt, weil das steckt ja letztlich nicht in uns. Manchmal haben wir irgendwie das Glück, dass uns irgendwelche Texte so besonders anspringen und so bewegen wie heute. Das haben wir nicht in der Hand, das ist Gottes Sache. Aber es ist für uns ein Privileg, dass ihr dabei seid und dass wir zu euch nach Hause in eure Kopfhörer, ja, da wo ihr gerade unterwegs seid, in eure Gedanken mitkommen dürfen mit dem, was wir hier entdecken und dass ihr Anteil daran nehmt. Das ist für uns eine große Freude. Danke. Danke dafür, dass ihr dabei seid.
Ja, nach Lukas Wortgewalt, nach zwei Bier, kann mir eigentlich nichts mehr weiter bleiben als bleibt fertig.
Bleibt fertig.